Ich hoffe ja, dass ihr auch alle gut zugehört habt, nicht nur die Kinder, auch wenn ihr kein Osterlämpchen bekommen habt. Es tut mir sehr leid. Aber wir haben nachher, nach dem Abendmahl auch noch Agapemahl und da muss ja auch keiner leer ausgehen. Aber ihr musstet bei der Geschichte auch gut zuhören, denn sie war nicht nur die Kindergeschichte, sie war auch gleichzeitig die Einleitung in meine Predigt. Ich möchte mit euch gerne den Text lesen, den Lars im Kopf hatte, als er dort in seiner Kirche saß und darauf wartete, dass das erste Licht des Morgens hereinscheint, dass der Morgen aufbricht. Morning has broken, wie das Lied, das wir heute Morgen schon gehört haben. Und zwar finden wir das natürlich in jedem Evangelium. Ich möchte gerne mit euch den Text aus Matthäus 28 lesen, die Verse 1 bis 10. Matthäus 28. Ich lese nach der Hoffnung für alle, Bibelübertragung. Und dort steht, als der Sabbat vorüber war, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria früh morgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche. Und der Morgen begann gerade erst zu dämmern, genauso wie das bei Lars war. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen. Er hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie eine unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden Sie mich sehen. Früh am Morgen, vor Morgenanbruch, morning has broken. Dort erscheint ein Licht bei diesem Grab. Und es ist eben nicht nur die Morgensonne, die durch ein Buntglasfenster in der Kirche hineinscheint, sondern es ist ein Engel, ein Erdbeben. Der Fels wird weggerollt, die Wachen fallen wie tot um. Und schließlich begegnen sie Jesus selbst, dem Licht der Welt. Und das Wichtigste, was er ihnen zu sagen hat, ist, fürchtet euch nicht. Habt Zuversicht. Seid gegrüßt. Ich bin bei euch. Ich weiß nicht, ob wir uns die Dunkelheit vorstellen können, die eigentlich in diesen Frauen, die dort auf dem Weg zum Grab waren, herrschte. Es war ja nicht nur die Dunkelheit der Nacht, dass sie nicht sehen konnten und keine Straßenbeleuchtung damals vorhanden war, sondern sie waren am Ende. Sie waren völlig niedergeschlagen. Das, was ihr Leben ausgemacht hat, die letzten Jahre, wofür sie gelebt haben, was ihr Leben umgekrempelt hat, Jesus selbst, der war nicht mehr da. Der war tot. Sie haben es selbst gesehen. Die anderen haben es nicht gesehen. Sie haben es gesehen. Sie waren da und haben gesehen, wie er begraben worden ist und wollten jetzt in ihrer Trauer zu diesem Felsengrab gehen und ihnen dort ja, ihre letzte Ehre erweisen, ihn einbalsamieren, wie es üblich war. Und die Trauer wurde nur noch verstärkt dadurch, dass so viel Gemeinheit und so viel Gehässigkeit in diesen letzten Stunden von Jesus offenbar geworden sind. Die Hohepriester, die Jesus verraten haben und ans Kreuz geliefert haben, haben extra noch Wachen aufstellen lassen, damit auch ja keiner diesen Jesus anrührt, damit keiner behaupten kann, er wäre auferstanden. Und in den anderen Evangelien wird es berichtet, wie sie dorthin gehen und sagen, ja, wir haben zwar irgendwie uns was vorgenommen, Jesus noch unsere letzte Ehre zu erweisen, aber wer rollt uns den Stein weg? Wie sollen wir das überhaupt machen? Sie hatten keine Perspektive, nicht einmal für diesen kleinen Dienst, den sie machen wollten. Es war wirklich dunkel. Und dann werden sie in eine Achterbahn der Gefühle hineingestürzt. Aus dieser Todestrübsal, die sie erlebten, wird in einem Moment die hellste Freude. In Vers 8 wird berichtet, wie sie gleichzeitig zutiefst erschrocken und von größter Freude erfüllt sind. Und mit diesen Knoten von Gefühlen laufen sie weg, um den anderen Jüngern diese frohe Botschaft zu berichten. In den anderen Evangelien wird auch noch berichtet, dass sie zwar einerseits voller Freude und voller Angst waren, aber auch noch voller Zweifel. Sie wussten nicht so richtig, etwas damit anzufangen. Was soll das heißen? Jesus ist auferstanden. Auch wenn Jesus es ihnen vorher erzählt hat, es war für sie unverständlich. Natürlich konnte Jesus Tote auferwecken, aber Jesus war ja nun selber tot. Wie sollte er denn da auferweckt werden? Und dieser Zweifel, der da in ihnen auch nagte, den finden wir auch wieder, nicht nur bei dem berühmten Zweifler Thomas, sondern auch bei Petrus. Alle konnten sich nicht vorstellen, was dort passiert sein soll. Obwohl Jesus doch alles genau vorhergesagt hatte. Nicht nur im Alten Testament stehen diese Dinge. Jesus hat mehrmals, das wird in den Evangelien berichtet, mehrmals gesagt, der Menschensohn wird an die Pharisäer ausgeliefert werden, an die Hohepriester. Er wird getötet werden und er wird nach 3 Tagen auferstehen. Wortwörtlich hat er mehrmals gesagt. Aber grau ist alle Theorie. Wie soll man sich daran erinnern, daraus aus so einem Satz Hoffnung schöpfen, wenn man gerade mit eigenen Augen gesehen hat, dass die größte Hoffnung, die man hat, dahingegangen ist? Und dann erleben sie nicht nur den Engel, sondern dann begegnet Maria Jesus selbst. Und damit sind alle Zweifel weg. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Sie selbst, die beiden Marias, sehen ihn und reden mit ihm. Ich glaube, Ostern kann nur so funktionieren. Wenn Ostern nur eine Geschichte ist, eine Theorie, eine Lehre, dann ist es eine schöne Geschichte. Aber nur wenn man Jesus selbst erlebt, ihm begegnet, wird uns klar, Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die ganze Bibel berichtet immer wieder davon, dass das, was letzten Endes überzeugt, die Augenzeugen waren der Auferstehung. Nicht die Vorhersagen, nicht die Verheißung, nicht die Texte, sondern die Menschen, die ihm selber begegnet sind. Ein berühmter Text davon ist im 1. Korinther 15, Verse 3 bis 8. Dort berichtet Paulus, der Apostel, oder schreibt seiner Gemeinde in Korinth und möchte sie davon überzeugen, dass es eine Auferstehung gibt und dass das der Kern des christlichen Glaubens ist. Und die Grundlage ist die Auferstehung Jesu. Und deswegen sagt er 1. Korinther 15, Vers 3, zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am 3. Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Und dann kommt's. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt. Paulus, da war ja noch Maria dazwischen. Naja, der Paulus hatte ja ein bisschen Probleme. Zuerst hat er sich Petrus gezeigt, später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben, also als Paulus das geschrieben hat. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Und zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient habe. Paulus zählt sich selber zu den Augenzeugen der Auferstehung. Warum? Er hat Jesus ja erst lange nach der Himmelfahrt kennengelernt, von ihm gehört. Er war kein Jünger damals. Aber auch dieses Erlebnis der Realität Gottes in seinem Leben erlebt er als Auferstehungsbericht. Er selbst ist Zeuge, dass Jesus lebt. Und wenn Paulus Zeuge der Auferstehung ist, dann sollte eigentlich jeder von uns ein Auferstehungszeuge sein können. Jeder von uns, der erlebt hat, dass das, was in der Bibel steht, nicht nur Theorie ist, sondern Praxis. Dass ich wahrnehme, dass dieser Zuspruch, dieser Beistand funktioniert, dass Gott da ist, dass er leibhaftig in meinem Leben gewirkt hat, dass er geantwortet hat. Lars in der Geschichte sagte, ein Licht macht die Dunkelheit hell. Eine Kerze hält die ganze Kirche auf. Und du kannst so ein Licht sein. Jesus lebt. Das ist die Freudenbotschaft für unsere Zeit, bis heute. Wir sind frei von Sünde und Schuld, weil er lebt, weil er nicht im Grab geblieben ist, sondern weil er auferstanden ist. Und das können auch wir heute nicht in Theorie weitergeben. Auch wenn es einfach ist, eine Bibel heutzutage zu kaufen und zu lesen, so brauchen die Menschen in unserer Zeit dich und mich, um zu erleben und wahrzunehmen, dass das Wirklichkeit ist, dass Jesus lebt. Denn nicht die Theorie oder die Theologie überzeugt, sondern die Lichter in dieser Welt. Und Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 14, ihr alle seid das Licht der Welt. Ihr macht diesen neuen Morgen in dieser Welt bekannt und wahrnehmbar. Es geht darum, Ostern praktisch werden zu lassen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil so mit den Totenauferstehungen, das fällt uns nicht so ganz leicht. Vielleicht geht es ja nicht darum, Wunder, Leute mit Wundern zu überzeugen. Das hat selbst Jesus abgelehnt. Sondern uns und anderen den Blick dafür zu schärfen, wo Ostern heute passiert, wo Auferstehung, wo ein Aufbruch in ein neues Leben stattfinden kann, wo dieser neue Morgen, der damals stattgefunden hat, auch heute noch möglich ist. Aufbruch in ein neues Leben. Ich habe in der Wochenzeitung Die Zeit, die schätze ich sehr, habe ich einen Artikel gelesen von, wie hießen sie, Nadine A. und Björn Stephan. Der war überschrieben, meine Auferstehung, auch Menschen können sich und andere ins Leben zurückholen. Leider kommt da Gott nicht vor. Aber er berichtet, diese beiden berichten faszinierende Geschichten. Sophia Flörsch, mir war der Name leider vorher nicht bekannt, aber sie ist, glaube ich, eine sehr berühmte Sportlerin und zwar Autorennfahrerin. Es gibt ja nicht so viele Frauen, die wirklich Formel fahren. Da war es Formel 3. Sie will aber auch noch in die Formel 1 kommen. Und sie hatte letztes Jahr, im Alter von 17 Jahren wohlgemerkt, einen schrecklichen Unfall. Mit 270 km/h ist sie mit ihrem Rennwagen in ein festes Hindernis hineingekracht nach einem Crash. Und es ist genau das passiert, was man befürchtet hat. Der sechste oder siebte Wirbel war gebrochen. Sie wurde gerettet aus diesem Fahrzeug und musste 24 Stunden in dem Krankenhaus auf einer Metallliege liegen und durfte sich nicht rühren, weil sie nicht operiert werden konnte in dieser Zeit, weil erst all die anderen Verletzungen so weit behandelt werden mussten, dass sie überhaupt narkosefähig war. Und diese 24 Stunden liegt diese Frau dort und weiß, wenn ich mich nur ein bisschen rühre, dann kann es sein, dass diese Knochensplitter einen Millimeter weiter rücken und ich meine Beine oder meine Arme oder gar nichts mehr bewegen kann. Und es ist ja eine Auferstehungsgeschichte. Das Wunder geschieht, gelingt. Die Ärzte schaffen es tatsächlich, sie so zu operieren, dass diese Splitter entfernt werden können. Und was noch viel wundersamer ist, nach 3,5 Monaten sitzt diese Frau wieder im Rennwagen. Ich meine, ich hätte mich ja schon vorher nicht reingesetzt. Aber für sie war das das Leben. Also das war ihre Wiederauferstehung. Ich sagte, in diesem Bericht wird nicht von Gott erzählt. Aber wäre es nicht wertvoll, darauf hinzuweisen, dass das wirklich ein Wunder ist und wie viele andere erleben schreckliche Unfälle und werden nicht auf diese Art und Weise gerettet, heißt das, für sie gibt es keine Auferstehung? Wer weist darauf hin, was für ein großes Wunder hier geschehen ist? Ein anderer Bericht in diesem Zeitungsartikel war ein Mann namens Matthias Kranz, Ex-Junkie, also drogenabhängig. Er wurde mit fast 50 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Und bis dahin hatte er eine 30-jährige Geschichte, einen Kreislauf aus Drogenabhängigkeit, Beschaffungskriminalität, also Diebstähle, Raub, also etwas, und Gefängnisaufenthalte. Das fängt immer klein an und wird immer größer. Am Ende hatte er 6 oder 7 Jahre im Gefängnis gesessen und mehr als die Hälfte seines Lebens dort vergeudet. Und er sagte, ich will endlich ein neues Leben anfangen. Und das hat er natürlich nach jedem Gefängnisaufenthalt gesagt und ist immer wieder rückfällig geworden. Aber diesmal will er durchhalten. Die Geschichte endet an dieser Stelle, wo er die ersten Schritte gemacht hat und durchgehalten hat. Aber wer sagt ihm, dass dieser Neuanfang in seinem Leben wirklich möglich ist? Wer steht ihm bei, dass er diesen Neuanfang nicht alleine machen muss? Wo ist dieses Licht, das ihm die Kraft gibt, wirklich die Finger von den Drogen zu lassen und nicht diesen scheinbar leichten Ausweg aus der Verzweiflung zu wählen? Wer lebt ihm Auferstehung vor? Ich glaube, es ist nicht einfach, im Gegenteil, es ist extrem schwer für einen Menschen, der eine eindeutige Knastvergangenheit hat, in unserer Gesellschaft, in unserem Land wieder Fuß zu fassen. Da braucht es Menschen, die sagen, Auferstehung ist auch für dich möglich. Du kannst erleben, dass ein neues Leben möglich ist. Der Matthias Kranz hat tatsächlich angefangen, die Bibel zu lesen im Gefängnis, alleine. Und ich hoffe sehr, dass er einem aufrechten Christen begegnet in seinem weiteren Werdegang, der ihm hilft, tatsächlich dieses neue Leben, das Jesus angefangen hat, in ihm auch Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn wir von Auferstehung so innerweltlich reden, relativieren wir nicht das Wunder der Auferstehung in Jesus, sondern wir beziehen uns in unserem Alltag auf den Prototypen aller Auferstehungen, den ersten aller Auferstehungen. Denn als solcher wird Jesus von Paulus in 1. Korinther beschrieben. Ostern kann und soll uns motivieren, immer wieder neu ins Leben zurückzufinden, immer wieder neu anderen den Weg ins Leben zu weisen. Auf diese Art und Weise ist Auferstehung keine Theorie, sondern erlebte Praxis, dass dort jemand ist, der mir hilft, ein neues Leben zu beginnen. Das ist das Morgenlicht, das von Ostern in jedes einzelne Leben, in unser Leben hineinstrahlen soll. Und das ist unsere Aufgabe als Gläubige, Auferstehungslicht heute sein und sichtbar werden zu lassen. Und diesen Neuanfang vielleicht für uns selber neu zu wagen, wo es wichtig ist, wo es nötig ist und anderen Neuanfänge zu ermöglichen. Die Vergebung, die wir selber erlebt haben, dem anderen zuzusprechen und zu gewähren. Wer glaubt an den Ex-Junkie und Ex-Knacki, dass er es schaffen kann? Wer vermittelt ihm diese Zuversicht? Wer steht ihm bei, damit er in den dunklen Momenten der Schwäche das Licht des Ostermorgens noch sehen kann? Lars hat das eigentlich schon erkannt. Eine Kerze erhält die ganze Kirche. Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt. Dank dieses neuen Morgens, den Jesus für uns ermöglicht hat, können wir auch in dieser Welt leuchten und einander Gutes tun. Und das heißt für mich praktisch österlich leben. Bewusst sich zu machen, ich lebe, weil er lebt. Eigentlich sollten Christen die fröhlichsten und positivsten Menschen der Welt sein. Nicht wahr? Ich meine, wer hat eine Perspektive wie wir? Wer kann so zuversichtlich in diese Welt und in die Zukunft schauen? Alle Schuld, die auf unseren Schultern lastet, die Fehler, die wir aneinander oder vor Gott oder an uns selbst getan haben, hat Christus selbst ans Kreuz genommen und dort gelassen. Wir sind frei. Das ist eine der größten Fragen, mit denen sich dieser Ex-Junkie, dieser Herr Kranz in dem Bericht herumgeplagt hat. Wie soll ich mit der Schuld, die ich auf mich geladen habe, fertig werden? Wir wissen, wie wir mit dieser Schuld fertig werden können und er darf es auch wissen. Und wir haben eine Perspektive über dieses Leben hinaus. Wer an Jesus glaubt, wird auferstehen, wie Jesus auferstanden ist. Und so kann eben nicht nur eine Sophia Flörsch, die ein Wunder der Medizin erlebt hat, hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, sondern eben all die vielen anderen Menschen, die ebenfalls krank sind oder Unfälle erlebt haben und die nicht wundersam geheilt werden, sondern im Rollstuhl enden oder auf einem Krankenbett. Gerade für die gibt es Hoffnung über das, was Menschen in sich tun können. Auferstehung heißt, der Tod hat keine Macht mehr. Aber nicht nur der Tod sollte keine Macht mehr haben. Österlich leben heißt, auch die Lüge sollte keine Macht mehr haben. Auch der Hass oder die Unversöhnlichkeit darf keine Macht mehr haben über mich, über mein Leben und über deins. Auch der Tod in der Natur, in der Umwelt sollte keine Macht mehr haben. Österlich leben heißt für mich auch verantwortungsvoll leben in dieser Welt und Menschen zu zeigen, weil Christus auferstanden ist, hat diese Welt eine Hoffnung und deswegen gebe ich sie nicht auf. Es ist mir nicht egal, wie ich mit diesen Dingen umgehe. Ostern leben heißt nicht nur zu proklamieren, Christus ist auferstanden, sondern so zu leben, wie er wirklich auferstanden ist. Lars sagte, ein Licht macht die Dunkelheit hell. Eine Kerze hält die ganze Kirche auf. Auch du kannst ein solches Licht sein, durch das die Liebe Gottes in dieser Welt strahlt, in dem guten Wort, das du weitergibst, in der freundlichen Tat oder dem Lächeln, das du verschenkst, in der Vergebung und Großzügigkeit, wo du auch strenger hättest sein können und auf dein Recht pochen könntest. Überall dort kannst du einen Lichtstrahl von diesem neuen Morgen in dieser Welt strahlen lassen. Amen.